Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet ist heute mein Gast. Wir sprechen über zwei zumeist ungeliebte Gefühle, nämlich Schuld und Scham. Und manch einem sieht man es ja auch an, wenn ihm die Schamesröte ins Gesicht steigt. Erstmal ist Scham ein ganz normales menschliches Grundgefühl, wie auch Angst, die Freude, Wut, Ekel oder Trauer. Die Gründe der Scham sind ganz unterschiedlich. Menschen schämen sich, dass sie nicht mehr so können, wie sie vielleicht wollen oder mal konnten. Also sie schämen sich ihrer Schwäche und Gebrechlichkeit oder eines Mangels, wie sie denken, oder Makels, sind verunsichert darin, wie sie sich und den anderen, wie sie im Umgang miteinander, und sie haben mitunter deshalb auch Schuldgefühle. Peggy Paquet sagt, Schuld und Scham sind Gefühle, die unserem Gewissen dienen. Doch leider, sagt Frau Paquet, verselbstständigen sich diese in traumabedingten Eigendynamiken, die uns sehr belasten und uns in unserer Entfaltung einschränken. In ihrem Dialogvortrag wird die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache darüber sprechen, wie wir unsere Schuld- und Schamdynamiken erkennen können und uns daraus befreien können, um unser Leben ja selbstbestimmter und freudvoller zu gestalten. Peggy Paquet ist Logotherapie, sie ist ausgebildet in Traumatherapie. Im Laufe ihrer therapeutischen Tätigkeit hat sie eine körperorientierte Gesprächstherapie zur Heilung von emotionalen Schmerzen, die liebevolle Zwiesprache entwickelt, die selbstständig erlernt und eingeübt werden kann und so auch ohne fremde Hilfe mit dem, was innerlich zu schaffen macht, was tiefe Gefühle auslöst, heilsam, ja, umgegangen werden kann. Peggy Paquet arbeitet in eigener Praxis in Germering bei München, hält Seminare und Fortbildungen. Heute ist sie mein Studiogast. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, liebe Frau Böhler. Schön, wieder da zu sein.
Ich habe eben so ein bisschen auch von der liebevollen Zwiesprache immer wieder gesprochen. Und ich weiß, dass sie eigenständig erlernt werden kann. Wie geschieht das? Sie bieten eine Ausbildung an dazu?
Ja, das eine ist, dass ich ja hier im Radio Vorträge gehalten habe, wo ich auch die Rückmeldung bekomme, dass Menschen es 1:1 umsetzen und anwenden können. Und ich weiß aber auch, dass es manchen Menschen so unvertraut ist, zu ihren Gefühlen hinzuspüren oder dass so viel Angst da ist oder dass sie nicht rankommen, dass sie für eine begrenzte Zeit Unterstützung brauchen. Ja, und das ist legitim und wichtig auch oft, um dann alleine weitergehen zu können. Und dafür bilde ich Menschen aus, irgendwie im sozialen Kontext, sei es beruflich oder ehrenamtlich, die dann wiederum andere Menschen begleiten und ihnen zeigen, wie das geht. Und das ist so mein Herzstück, dass das einfach weitergegeben wird, weil unsere Emotionalität und das, was uns belastet, das ist wirklich so ein Kernpunkt. Ja, also das betrifft alle Lebensbereiche und jede Therapie muss dort auch ansetzen, weil das die Wurzel ist.
Die liebevolle Zwiesprache haben wir vorgestellt letztes Jahr im Herbst 2017. Es kann nachgehört werden. Unser Podcast-Angebot steht den Zuhörern zur Verfügung auf Horeb.
26.09. und 2.10.
Genau, das waren zwei Sendungen, wo wir nochmal die Methode vorgestellt haben. Und die Methode der liebevollen Zwiesprache, darüber werden wir auch heute im Laufe dieser Stunde auch sprechen, wie sie helfen kann, Schuld und Scham zu überwinden. Nämlich das ist unser Thema heute. Und ja, wir sprechen über zwei Gefühle, die nicht so häufig erwähnt werden wie andere Emotionen. Warum sind diese Gefühle so spezifisch, Frau Paquet, so besonders?
Ja, wir haben ja eine ganze Palette an Gefühlen, an angenehmen und unangenehmen Gefühlen, und Schuld und Scham fallen meist irgendwie hinten runter. Ja, Trauer, Wut, kennen wir Ohnmacht, Verlassenheitsgefühle.
Es sei denn, man sieht es uns an, weil manchmal zeigt es sich wirklich sehr offensichtlich.
Ja, Scham ist ja etwas, wo wir uns so zusammenziehen.
Sieht, genau, genau, und die Gesichtsröte, daran denke, die Schamesröte.
Wenn ich Leute also Menschen frage, was fühlen sie, kommen sie gar nicht so oft von selber drauf, ja, Schuld und Scham. Das sind Gefühle, die wir als äußerst, sage ich mal, unerfreulich erleben und die uns immer wieder sehr herausfordern. Warum möchte ich hier noch ein bisschen ausbreiten? Also sie fühlen sich einerseits sehr unangenehm, manchmal sogar sehr schmerzhaft an und sie flüstern uns so Sachen zu wie, das hast du falsch gemacht, du bist nicht in Ordnung. Und nicht selten spüren wir eigentlich nur so ein Unwohlsein, eine Beklemmung oder etwas diffus Schmerzhaftes, ohne dass uns bewusst wird, dass dahinter Schuld- und Schamgefühle liegen. Und manchmal treten andere Gefühle in den Vordergrund, die uns vertrauter sind, zum Beispiel die Wut oder die Trauer, die jedoch an dieser Stelle die unbewusste Funktion haben, diese noch unangenehmeren Gefühle von Schuld und Scham zu überdecken. Also eine Person wird nach außen aggressiv, wenn sie sich schuldig fühlt oder beschämt ist, und die andere nach innen sozusagen depressiv. Ja, die zieht sich zurück und spricht gar nicht mehr. Und in der Regel ist uns wenig oder gar nicht bewusst, wie sehr wir diese beiden Gefühle aus unserem Bewusstsein verdrängen. Wie viel wir innerlich und auch äußerlich dafür tun, um sie nicht erleben zu müssen. Also wir sind, wenn wir da das genauer untersuchen in unserem eigenen Leben, wir sind erstaunlich stark damit beschäftigt, genau diese Gefühle zu vermeiden. Ja? Und entweder leben wir bei der Schuld- und Schamvermeidung die defensive Verhaltensweise, indem wir uns überschnell und zu oft entschuldigen, uns möglichst richtig verhalten, uns klein und unsichtbar machen, aufgeben, statt zu uns zu stehen oder uns abwerten lassen, ohne uns zu wehren. Oder aber wir zeigen nach außen ein besonders starkes Selbstbewusstsein. Es gibt ja Menschen, die gehen verbal sofort in den Angriff, wenn sie auch annähernd kritisiert werden oder sich kritisiert fühlen. Und sie machen andere ein bisschen kleiner, um sich selbst wieder besser zu fühlen. Wir haben zahlreiche Abwehrmechanismen, wir nennen das Kompensationsmechanismen, um diese unerträglichen Gefühle nicht zu fühlen. Wir witzeln über uns oder über andere, wir klagen andere an, wir verteidigen uns, wir gehen aus dem Kontakt, wir reden mit der Person einfach nicht mehr, wir suchen Verbündete, die uns, die beweisen, dass wir richtig liegen, ja. Oder aber wir essen einfach zu viel, wir schalten den Fernseher, den Computer an, wir lenken uns auf irgendeine Weise ab, nur um das nicht zu fühlen. Mhm. Und das passiert meistens unbewusst.
Und in der Tat hört man öfter mal, dass jemand sagt, ach, ich freue mich jetzt oder ich bin jetzt wütend oder ich spüre da eine Aggression oder andere unangenehme Gefühle oder ich fühle mich schuldig, aber dass jemand sagt, boah, ich schäme mich jetzt total, das ist mir jetzt so peinlich. Warum sind Gefühle wie Scham und Schuld, das ist ja unser Thema heute, überschrieben haben wir die Sendung auch mit einem Aufruf, nämlich Aufruf und Tor in unsere innere Freiheit. Also Schuld und Scham, zwei ungeliebte Gefühle, Aufruf und Tor in unsere innere Freiheit. Eigentlich ein schöner, mutmachender Titel. Warum sind Gefühle von Scham und Schuld so unangenehm, Frau Paquet?
Das eine ist, dass sie sich wie alle Gefühle erstmal sehr real anfühlen. Ja, wir kennen ja diesen Unterschied zwischen, ich habe ein Gefühl und ich bin das Gefühl. Wenn diese Gefühle sehr stark sind, dann fühlt sich das an, als wären wir Scham. Und wir glauben den Gedanken, die durch diese Gefühle, ich sage immer mal, produziert werden. Ja, das sind ja zirkulierende Gefühlswallungen in uns, die Gedanken produzieren. Und das sind Gedanken wie, du bist nicht wertlos, du bist nicht lebenswert, Gedanken, dass wir bestraft werden, dass wir verlassen werden, dass wir aus der Gemeinschaft ausgestoßen werden, wenn wir schlecht sind, falsch sind. Und das macht Angst. Also unter Schuld und Scham liegen oft existenzielle Angstgefühle, wirklich existenzielle, ja? Weil aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu werden, hat früher den sicheren Tod bedeutet. Ja? Und ein weiteres sehr schmerzhaftes Gefühl, welches erst unter der Scham bewusst und fühlbar werden kann, ist die Selbstablehnung. Ja? Und wer will das schon freiwillig spüren? Und doch ist es so, erst wenn es uns zugänglich ist, kann es heilen. Und dass das Thema bedeutsam ist, finden wir auch in der Bibel, nur an der bekanntesten Stelle. Ja, das Thema Schuld und Schuldvergebung, wie zentral das ist, das Vaterunser mit der Stelle, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und aus therapeutischer Sicht betrachtet, die Befreiung von Schuldgefühlen ist wesentlich für unsere emotionale und geistige Weiterentwicklung, wesentlich für eine gefühlte tragende Gottesbeziehung. Ja, stecke ich in Schuldgefühlen oder Scham fest, dann fühle ich mich von ihm nicht geliebt. Es ist vielleicht eine Idee, aber ich kann es nicht fühlen.
Und doch ist genau dies alles ein Tor zu unserer inneren Freiheit, oder?
Ja, genau. Weil einerseits, wenn diese unbewusste Abwehr, kostet uns sehr viel Lebenskraft. Ja, da ist viel Lebenskraft gebunden. Und da stecken wir auch fest und können uns nicht weiterentwickeln. Und wir sind nicht wirklich frei, nicht in unserem Denken, nicht in unserem Fühlen, auch nicht in unserem Handeln, wenn wir sehr von Schuld und Scham bestimmt sind, kann sicher jeder nachvollziehen. Also wir tun Dinge, die wir nicht wollen, zum Beispiel jemanden verbal angreifen oder über andere zu reden. Und wir tun Dinge nicht, die wir gerne wollen, ja, uns zu Wort melden, uns zu zeigen in der Welt, ein Projekt anzugehen oder auch auf eine Person zuzugehen. Also diese Schuld- und Schamvermeidung bestimmt uns in vielen kleinen und großen Alltagssituationen. Ich mag Sie ermutigen, liebe Hörer und Hörerinnen, das mal so zu untersuchen. Einfach so als Projekt in Ihrem Alltag mal 2 Tage zu untersuchen, wie oft empfinde ich im ganz Kleinen auch Schuld und Scham im Alltag, wenn ich jemanden angerempelt habe, ja? Oder wenn mir gerade was nicht gelungen ist. Und wie viel offener und toleranter könnten wir im Umgang miteinander sein, wenn wir uns trauen würden, unsere Scham zu zeigen, unsere Fehler einzugestehen, wenn wir sie nicht mehr verstecken müssten. Es ist ja immer so, als würden wir so einen Teil hinter unserem Rücken halten, den keiner sehen darf. Und wie viel freier und authentischer können wir uns zeigen, wenn Schuld- und Schamgefühle auf ein gesundes Maß zurückgehen. Ja? Weil die Erfahrungen, die wir früher gemacht haben von Beschämung oder wo uns Schuldgefühle suggeriert wurden, die holen uns in unserer Gegenwart immer wieder ein. Und wir leiden so lange daran, bis wir uns dieser Schmerzmuster bewusst werden und uns auch um die Heilung kümmern. Ja? Was ich nicht sehen kann, kann ich auch nicht verändern und heilen. Deshalb ist es so wichtig, uns unserer quälenden und, ich sage auch mal, so ständig pieksenden Schuldgefühle bewusst zu werden. Und wie ich schon erwähnte, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Schuld und Scham führen uns direkt zu unserem tiefsten Schmerzpunkt, zu unserer Selbstablehnung. Das gehört so ein Stück zum Menschsein dazu. Die Frage ist, wie groß oder wie klein ist dieser Teil der Selbstablehnung? Und wenn er größer ist, ist das schon sehr quälend und sehr einschränkend in unserem Leben. Und in so im Bild gesprochen, in diese unsere Unterwelt mit heilsamem Mitgefühl hinabzutauchen, ja, das öffnet bisher verschlossene Kerkertüren in uns, die wir mühevoll zuhalten mussten, dass ich das, was darin gefangen war, befreien und heilen darf. Ja. Also wenn Sie sich vorstellen, wir kennen die Märchen, wir gehen durch die Unterwelt und wir werden abgelenkt von den Monstern und Drachen rechts und links. Und so wichtig wirklich durchzugehen und nicht nach rechts und links zu schauen. Wenn wir lernen, unsere überstarken Scham- und Schuldgefühle zu heilen, lernen wir gleichzeitig besser für uns zu sorgen, uns angemessen zu wehren, zu uns zu stehen und uns selbst und auch unsere Mitmenschen mit mehr Wertschätzung und Achtung zu betrachten. Und durch unseren emotionalen Schmerz hindurchzugehen, ist wie diese Reise durch die Unterwelt. Und wenn wir trotz und mit unserer Angst unbeirrt weitergehen, so im Bild gesprochen, kommt uns das Sonnenlicht, das Licht entgegen.
Lassen Sie uns vielleicht Schuld und Scham, die Gefühle auch nochmal differenzieren. Ich habe es ja in meiner Einleitung schon so ein bisschen angedeutet, dass Schuld- und Schamgefühle ja durchaus auch positive Aspekte haben. Aber eigentlich sagt man ja, bei so vielen Gefühlen, auch bei Schuld und Scham, aber die möchte ich gar nicht haben. Die sollte man am besten gar nicht haben.
Ja, weil sie sich grundsätzlich nicht so wunderbar anfühlen, aber es gibt ein wichtiges, bedeutsames, gesundes Schuld- und Schamempfinden, welches mit unserer Mitfühlfähigkeit verbunden ist und welches absolut notwendig ist für ein gelingendes zwischenmenschliches Zusammenleben. Ja. Und solchen Gefühlen, gesunden Schuld- und Schamempfinden, da fühlen wir uns nicht gefangen, da bleiben wir nicht stecken. Die tauchen auf und die bewegen sich wieder durch. Also Scham- und Schuldgefühle sind soziale Emotionen, weil sie unser zwischenmenschliches Überleben sichern. Ja? Also Schuld bezieht sich dabei mehr auf unser Verhalten in bestimmten Situationen und Scham mehr auf mich als Person. Ja? Und diese Gefühle von Scham und Schuld, diese gesunden, sind zeitlich begrenzt und ein angemessener Ausdruck bestimmter Ereignisse und sind letztendlich Ausdruck von emotionaler Gesundheit.
Ja, denken wir auch einfach daran, dass wir uns bedecken möchten, bestimmte Körperstellen, dass wir uns nicht so offen zeigen oder das ist ja, oder vielleicht auch beschämt sind, wenn wir merken, Menschen haben gerade ein Trauma oder Schweres und wir kommen da dazu und treten in ihre Welt dann auch ein und das ist ja.
Ja, genau.
Verbindet also, ja auch dann auch.
Ja, genau. Wir brauchen zum Beispiel auch Schuldgefühle, damit wir uns angemessen entschuldigen.
Ja, zum Beispiel.
Und damit wieder etwas gut machen und eine Beziehung wieder heilen. Ja, wie oft treten wir in Fettnäpfchen aus Versehen und das reicht ein, tut mir leid. Ja? Weil eine ehrliche Entschuldigung eine Beziehung vertieft und festigt. Ja? Und Scham ist so wichtig, damit wir uns hinterfragen. Ja, wenn wir immer denken würden, wir sind wunderbar, wir sind unfehlbar, würden wir uns nicht weiterentwickeln, ja, und würden wir andere permanent überrennen, ja. Scham ist wichtig, uns zu hinterfragen und gegebenenfalls zu korrigieren.
Vielleicht ist jetzt ein guter Punkt, darüber zu sprechen, wann Schuld und Scham so umkippen, wann es destruktiv und leidvoll wird, Frau Paquet.
Genau, das ist so ein fließender Übergang. Die Gewissensforschung sagt uns, dass Menschen mit hoher Empathiefähigkeit grundsätzlich zu einem stärkeren Schuld- und Schamerleben neigen. Das ist noch nicht pathologisch, ja? Dass Menschen, die sehr mitfühlfähig sind, schneller Entschuldigung sagen. Aber das heißt noch nicht, dass sie daran leiden, ja? Die Frage ist, ab wann ist es wirklich lebensbehindernd? Ist es, wenn wir uns ständig fragen, was wir falsch gemacht haben, wenn wir uns ständig rechtfertigen, wenn wir uns in uns selber häufig als ungenügend, nicht lebenswert, wertlos erleben, zum Beispiel, ja, wenn wir uns an uns selbst nicht freuen können über das, was uns gelungen ist. Es gibt ja Menschen, die haben ständig Angst, einen Fehler gemacht zu haben, ja, die sich immer wieder durch die Augen der anderen sehen und verbiegen, um nur ja richtig zu sein. Ja. Schuld- und Schamgefühle, die zu häufig und zu intensiv sind, können weiterhin wichtige, nährende Gefühle von Freude und Glück, aber auch notwendige Gefühle, um sich abzugrenzen, wie Ärger, so überschatten, ja, dass uns positive Gefühle nicht mehr nähren können, aber der Ärger uns auch nicht hilft, uns angemessen abzugrenzen. Ja, also Schuld und Scham, die quälen, lähmen, antreiben, abwerten, brauchen unsere liebevolle Aufmerksamkeit. Ja? Sie kommen immer wieder an die Oberfläche unseres Bewusstseins, um endlich geheilt zu werden. Das ist mein Credo mit meiner Arbeit. Die Gefühle tauchen nicht zum tausendsten Male auf, um uns wieder zu quälen, sondern um geheilt zu werden. Und liebe Hörer und Hörerinnen, überprüfen Sie doch einmal selbst, wie häufig entschuldigen Sie sich oder wie schwer fällt es Ihnen, sich zu entschuldigen, und orientiert sich Ihr Entschuldigen an dem tatsächlich entstandenen Schaden.
Hat ein schmerzhaftes Schuld- oder Schamerleben mit den Erfahrungen in unserer Kindheit zu tun? Können wir uns daran immer erinnern dann auch? Also hat ja einen Ursprung.
Ja. Manches können wir erinnern, aber oft beginnt diese Dynamik schon in der ganz frühen Kindheit. Und erst in der Therapie lernen wir oft zu differenzieren, was alte Gefühle sind, also jüngere Anteile, und dass es einen Teil in uns gibt, der sich heute darum kümmern kann. Also bei der Entstehung unseres Schuld- und Schamerlebens sind die jeweiligen Familienmuster maßgebend. Das ist sicher ganz nachvollziehbar. Wurden meine Bedürfnisse anerkannt? Wurde mir nahegebracht, dass ich mich ständig schuldig fühlen muss, wenn ich für meine eigenen Bedürfnisse einstehe? War ich zuständig für das emotionale Wohlbefinden meiner Eltern auf Kosten meiner eigenen Bedürfnisse? Wurde ich beschämt, indem mir gesagt wurde, was ich nicht gut mache und wo ich ungenügend bin? Und wie ist es heute? Empfinde ich Schuld, wenn ich mich von einem destruktiven Familiengefüge distanziere? Und die Bindungspsychologie beschreibt die Entstehung dieser Dynamik folgendermaßen. Ja? Kinder sind ja aufgrund ihrer Entwicklung selbstbezogen. Es gibt ja so ein geflügeltes Wort, das egozentrische Weltbild eines Dreijährigen. Ja? Das heißt, wenn Eltern oder Bezugspersonen die Grundbedürfnisse eines Kindes nicht erfüllen oder sogar verletzend handeln, dann bezieht es das Kind auf sich und entwickelt eine Grundüberzeugung. Mit mir stimmt etwas nicht. Es muss ja an mir liegen. Es muss meine Schuld sein. Ich bin ungenügend. Ich bin nicht liebenswert. Ja? Wenn Eltern einem Kind vermitteln, ich bin richtig, du bist falsch. Weil du dich schlecht behalst, muss ich dich bestrafen. Wenn Eltern verbal oder nonverbal herüberbringen, was für ein hässliches, ungeschicktes, dummes, böses Kind du bist. Oder wenn sie vermitteln, du bist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht, und wenn es mir nicht gut geht, bist du ein schlechter Mensch. Dann wachsen in Kindern Beschämung und Schuldgefühle im Übermaß. Und ein kleines Kind kann nicht einschätzen, dass mit dem Verhalten der Eltern etwas nicht stimmt. Ja? Dafür fehlt natürlich die Reflexionsfähigkeit. Und der logische Schluss eines Kindes ist, ich bin falsch. Ich mag ein Beispiel aus der Praxis dazu bringen. Ein kleines 5-jähriges Mädchen zerschlägt heimlich ihr Sparschwein, um für die Familie und den Besuch, der gerade da ist, heimlich als Überraschung Weintrauben zu kaufen. Sie lässt das kaputtgeschlagene Sparschwein liegen, weil es ist ja für sie ganz legitim, weil sie eine Überraschung vorhat. Geht die Weintrauben kaufen und isst den ganzen langen Weg zurück keine einzige Weintraube. Sie klingelt an der Tür. Der Vater hat in der Zwischenzeit dieses kaputtgeschlagene Sparschwein gefunden und fragt sie gar nicht. Er zerrt das Mädchen herein, die Weintrauben fliegen durch die Luft. Er prügelt auf die Kleine ein. Kein Mensch hilft diesem Mädchen. Und etwas zerbricht in ihr, ihre liebevolle Unschuld. Und sie glaubt, dass sie etwas Unverzeihliches getan hat.
Also einerseits sind wir gerne ja mit Menschen zusammen, die ein ausreichendes Schuld- und Schamempfinden haben. Denn wir können uns sicher sein, dass sie achtsam mit uns umgehen und nicht jetzt wie der Vater eben, ja, der gar kein Feingespür dafür hatte und erstmal auch gar keine Fragen hatte, sondern einen Rückschluss gezogen hat. Und andererseits kann es mit diesen Menschen, die so sehr achtsam sind, aber doch auch anstrengend sein. Denn wir treten schnell in einen unsichtbares Fettnäpfchen, ohne es zu wollen. Das ist
diese Fettnäpfchen, die um uns herum aufgebaut sind. Ja, es gibt da eine klassische Übertragungsdynamik. Das, was uns als Kinder angetan wurde, projizieren wir gerne auf uns nahestehende Mitmenschen, indem wir ihnen unterstellen, du meinst es nicht gut mit mir, das machst du mit Absicht oder du willst mich klein machen. Es gibt natürlich tatsächlich Menschen, die das tun, aber in den meisten Fällen haben es unsere Lieben nicht so gemeint, ja, wie wir es wahrzunehmen glauben. Ja. Und es fällt uns dann auch bei freundlicher, konstruktiver Kritik schwer, uns mit unseren Fehlern anzunehmen, uns selbst zu verzeihen und unseren eigenen Selbstwert angemessen zu schützen. Ja. Weil in dieser Schuld-Scham-Dynamik fehlt uns oft die Fähigkeit, unsere wirklichen Bedürfnisse gut wahrzunehmen, für sie einzustehen und gut für uns zu sorgen. Wenn wir die nicht gut artikulieren können und rumeiern, sage ich mal, dann wird der andere das auch nicht, also anders verstehen und anders darauf reagieren, als wir uns das wünschen. Ja, es liegt oft an uns, wie wir uns mit unseren Bedürfnissen zeigen und sie ehrlich ausdrücken. Und eine leichte Kritik oder sogar nur eine vermeintliche Kritik kann uns völlig aus der Fassung bringen und starke Schmerzgefühle auslösen. Ja? Denn einerseits sind Menschen mit starken Schuldgefühlen oft sehr bereit, sich selbst zu hinterfragen und an sich zu arbeiten. Und andererseits tun sie dies zu oft und verlieren dabei ihre guten Seiten aus dem Blick. Ja? Und sie sind an dieser Stelle sehr leicht verwirrbar und zum Teil sogar auch manipulierbar.
Ja, das ist auch eher destruktiv gegen sich selber.
Ja, es ist wirklich ein schmaler Grat, ja, den wir immer mal wieder hinterfragen müssen. Aber wir merken es ja an dem, wie es uns mit unseren Gefühlen geht. Ja. Also ein gesundes Schuld- und Schamerleben hat einen entwicklungsfördernden Charakter und überstarke, quälende Gefühle dagegen können uns schwächen, psychisch krank machen und sogar zu Angst- oder Zwangserkrankungen führen. Mhm.
Was ich jetzt auch noch mal rausgehört habe, dass wenn wir jetzt über Schuld und Scham sprechen, zwei, Sie sagen, sehr ungeliebte Gefühle. Ich würde sagen, auch so Gefühle, über die man nicht so spricht. Über Schuld spricht man schon eher, weil das ist einfach für uns Christen, wir hinterfragen uns ganz viel. Bin ich jetzt irgendwo schuldig geworden? Habe ich vielleicht etwas falsch gemacht? Habe ich vielleicht auch etwas getan, was in den Augen Gottes nicht gut ist oder auch in meinen Augen? Ich lege meine Wertmaßstäbe an. Und da spielt dann ganz sehr das Gewissen rein. Darüber werden wir gleich weiter reden, über diese Instanz, des Gewissens, was auch, ob es auch zu viel Gewissen gibt. Und vor allen Dingen, wir sprechen auch natürlich darüber, wie das Wahrnehmen von Schuld und Scham auch ein Aufruf oder auch ein Tor sein kann in unsere innere Freiheit, weil darauf wollen Sie nachher auf jeden Fall hinaus. Wir wollen nicht stehen bleiben bei der Analysierung von Schuld und Scham, sondern jetzt gleich nach einer kurzen Musik geht's weiter im Dialogvortrag mit Peggy Paquet. Bleiben Sie dran.
Genau.
Wir sprechen über Schuld und Scham hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Zwei Gefühle, die, oder sagen wir ein Gefühl, die Scham, die uns nicht so bewusst ist, die eher unterbewusst in uns abläuft, wo vielleicht Leute auch belächelnd, sagt man gerne zum Kind, ach, jetzt schämst du dich ja wieder und du brauchst dich doch nicht schämen, aber trotzdem ist die Scham ein Gefühl, das auch uns Erwachsenen anhaftet, dass sich vielleicht eher in einer Maske bemerkbar macht bei Menschen, die sich vielleicht oft entschuldigen, die oft das Gefühl haben, sich nicht gut zu verhalten, das sich bei Menschen bemerkbar macht, die sich gerne klein und wertlos fühlen und dazu neigen, sich auch zurückzunehmen. Und vielleicht auch bei Menschen, die uns erstmal auf den ersten Blick als angenehme Weggefährten erscheinen. Peggy Paquet hat uns eben schon eingeladen, dass wir mal achtsam sind, mal ein, zwei, drei Tage oder vielleicht auch heute, dass Sie achtsam sind, wann Sie Scham empfinden oder wann Sie sich auch schuldig fühlen für eine Situation und wie Sie da reagieren. Weil das hat sie auch gesagt, da gibt es zwei ganz unterschiedliche Reaktionsmuster. Die einen Menschen, die ziehen sich eher zurück und reagieren dann verhalten. Und wenn es krankhaft wird, dass sie eher zu depressiven, niedergeschlagenen Gefühlen neigen. Und der nächste Mensch, der wird vielleicht gerne aufbrausend und wütend, obwohl vielleicht eine Scham dahinter steckt. Wir haben auch eben kurz etwas gehört, wie eine Dynamik entstehen kann, wie eine Schuld entstehen kann, nämlich dass wir falsche Glaubenssätze, falsche Rückschlüsse von Situationen in unser Herz einschreiben. Sie hat von der egozentrischen Welt eines Dreijährigen gesprochen, nämlich Kinder beziehen ja ganz schnell alles Mögliche auf sich und das kennen sie vielleicht von sich auch, wenn sie ihr Leben mal zurückreflektieren, dass sie sich schuldig gefühlt haben als Kind und vielleicht jetzt noch als Erwachsener, nämlich dass sie das Verhalten ihrer Eltern auf sich bezogen haben. Das sagt man ja auch gerne bei Kindern, deren Eltern sich getrennt haben, dass man sagt, die Kinder fühlen sich schuldig für den Streit, für die Trennung, für die Auseinandersetzung der Eltern. Aber und dass Kinder dann schnell denken, je nachdem, wie sich die Eltern ihnen gegenüber verhalten oder verhalten haben, es ist etwas ja nicht so ganz richtig mit mir.
Die können gar nicht anders, weil sie gar keinen anderen Lebensfühlhintergrund haben. Ja, sie können nicht sehen, das Verhalten der anderen stimmt nicht. Es muss mit mir zu tun haben. Ja.
Und wenn wir immer denken, es hat mit uns zu tun, und das beten wir ja im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und es gibt Menschen, die ein sehr ausgeprägtes Gewissen haben und ein ausgeprägtes Schuldgefühl. Und doch von außen betrachtet sind sie nicht wirklich schuldig. Das kennen Sie bestimmt auch, solche Menschen, liebe Zuhörer, denen man ständig sagen möchte, nein, du bist nicht schuld, du bist völlig in Ordnung, wie du bist und wie du dich jetzt verhalten hast. Das ist, ja, Frau Baquet, wie können wir das unterscheiden?
Also Viktor Frankl nannte ja diese tragische Trias Leid, Schuld und Tod. Und er sagte, mit Leid und Tod können wir lernen umzugehen, doch Schuld ist am schwersten zu bewältigen, die drückt uns am schlimmsten. Und er unterscheidet, und ich finde die Begriffe so passgenau, zwischen echter Schuld und irrationalen Schuldgefühlen. Echte Schuld ist, wenn wir uns wieder der Stimme unseres Gewissens verhalten. Das heißt, uns ist bewusst, dass unser Verhalten nicht richtig bzw. schädlich für jemand anderen ist, doch wir tun es trotzdem, sei es aus eigener Bequemlichkeit, unserem eigenen Vorteil oder irgendwie unseren eigenen Schmerzen loszuwerden. Ja? Zum Beispiel, wenn ein Ehepartner fremd geht. Ja, das tut man, manche sagen ja, weil du dich so verhalten hast, schieben die Schuld dann dem anderen zu. Das ist eine Entscheidung, wieder des Gewissens. Ja, und das setzt voraus, dass wir die Wirkung unseres Verhaltens abschätzen können. Und als irrationale Schuldgefühle bezeichnen wir ein Schulderleben, wo von außen gesehen, ja, nicht im inneren Erleben, klar ist, dass der Betroffene sein Bestes gegeben hat und es nicht hat voraussehen können. Also ein Beispiel aus der Praxis. Eine Frau verliert ihren Mann durch einen tödlichen Autounfall. Sie hat überlebt und sie leidet an extrem starken Schuldgefühlen. Ihre Gedanken kreisen ständig um die Frage, wie sie es, also den Unfall hätte verhindern können. Sie saß mit im Auto. Und dass sie doch den Sekundenschlaf ihres Mannes hätte voraussehen müssen. Ja? Und in der Therapiearbeit wurde deutlich, dass sie ihr ganzes Leben schon von so überstarken Schuldgefühlen begleitet wird. Und aus ihrem Familiengefüge kennt sie das Grundgefühl, für das emotionale Befinden ihrer Eltern verantwortlich zu sein, seit sie denken kann. Ja? Und in diesem Fall haben wir es nicht mit echter Schuld zu tun. Ja, also wer kann einen Sekundenschlaf voraussehen? Logischerweise, ja. Sondern mit irrationalen Schuldgefühlen, ja, weil sie nicht wissen konnte, was passieren wird. Aber die Schuldgefühle waren zu übergroß, weil das Schocktrauma des Unfalls und des Todes ihres Mannes die kindlichen Bindungstraumata mitaktivierten. Ja. Und in solchen Fällen ist Hilfe von außen wirklich notwendig. Ja. Und überhaupt, also wer im Umgang mit Schuld und Scham an seine Grenzen der Bewältigung stößt, den mag ich ermutigen, sich professionelle Hilfe zu suchen, sei es durch Therapie und oder seelsorgerliche Begleitung.
Jetzt haben wir über Menschen gesprochen, die ein sehr starkes Schuldgefühl entwickelt haben. Wurzel, sagen Sie, ist oftmals in dem Erleben, was man als Kind hatte. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Menschen, das fällt uns besonders auf, wenn wir vielleicht auch Nachrichten schauen.
Oh ja.
Oder vielleicht haben wir auch mit solchen Menschen in unserem Umfeld zu tun, wo es so scheint, dass sie diese Gefühle gar nicht kennen, also Schuld und Scham, und die da immun gegen zu sein scheinen.
Das scheint nicht nur so. Also aus der Gewissensforschung und Ich möchte jetzt die amerikanische Psychologin Martha Stout zitieren aus ihrem Buch Der Soziopath von nebenan. Beschäftigt sie sich ausführlich mit der Gewissensforschung und mit der Bedeutung der Gewissensfunktion. Für das Überleben des Einzelnen ist es von Vorteil, kein Gewissen zu haben. Aber für die Gemeinschaft, die überlebt nur mit einem ausgeprägten Gewissen der einzelnen Personen. Und die Forschung beschreibt, dass es 4-5% Menschen gibt, 4-5%, die nur eine sehr gering ausgeprägte oder sogar fehlende, völlig fehlende Gewissensfunktion haben. Es gibt da erste Forschungsergebnisse über bildgebende Verfahren, wo bestimmte Verbindungen im Gehirn zu höheren Funktionen der Großhirnrinde fehlen, die für das Empfinden von Gewissen zuständig sind. Ich denke, da ist die Forschung noch am Anfang. Zu diesen Menschen, wo diese Gewissensfunktion eher gering ausgeprägt ist oder völlig fehlen, gehören psychopathische Menschen sowie Menschen mit asozialer und narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Und diese Menschen handeln im Verborgenen oder sogar in der Öffentlichkeit völlig gewissenlos, aber suchen die Verantwortung oder schieben die Verantwortung immer auf andere Menschen. In meiner Praxis mache ich die Erfahrung, dass Kinder von Eltern mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung überdimensional an Schuld- und Schamgefühlen leiden. Diese Kinder neigen zu abhängigen Beziehungsmustern, sei es von den Eltern, von Partnern oder anderen nahen Bezugspersonen. Und sie haben Schwierigkeiten, Nein zu sagen und auch das Thema des Selbstwertmangels. Und wenn sich diese Kinder als Erwachsene aus dem emotionalen Missbrauch befreien, haben sie mit starken Schuldgefühlen zu kämpfen. Der Kopf sagt, es ist okay, dass ich mich hier distanziere, und die jüngeren Anteile fühlen sich quälend schuldig. Ja? Und das ist wie ein Gummiband in Richtung der narzisstischen Eltern oder des narzisstischen Partners, auf dem steht, du musst dich um mich kümmern, sonst bist du schuldig.
Was meinen Sie mit die jüngeren Anteile?
So ein Erwachsener, der als Kind mit einem narzisstischen Elternteil aufgewachsen ist, sitzt mir gegenüber und der Kopf sagt, ja, ich verstehe die Dynamik und mir tut es nicht gut, die klagen mich immer noch ständig an und nutzen mich aus und natürlich möchte ich mich da distanzieren. Und die Gefühle erzählen aber was ganz anderes. Die sagen, ich darf nicht, ich kann nicht, ich bin total schuldig. Da ist ein unglaublicher Kampf, findet da im Inneren statt. Und da ist es ganz wichtig zu differenzieren, zu sagen, diese Anteile, die sich so quälend anfühlen, das sind jüngere Anteile. Und hier gibt es eine erwachsene Person, die sich um diese jüngeren Anteile
in der Kindheit legt. Das meinen Sie mit jüngeren Anteilen?
Ja. Ja, also Erfahrungen, jüngere Anteile sind Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe, die so schmerzhaft waren, dass ich sie nicht hindurchfühlen konnte, die ein Stück stecken geblieben sind in mir. Ja, und wir kennen ja diese innere Kindarbeit, die sehr wichtig ist, aber wo es ganz wichtig ist, nicht nur ein Bild zu haben von dem inneren Kind da draußen oder von mir als kleinem Kind, sondern dass ich dieses kleine Kind, was ja letztendlich, ich habe ja kein kleines Kind mehr in mir, aber ich habe diese schmerzhaften Gefühle, die ich damals nicht durchleben konnte, das sind diese jüngeren Anteile, die habe ich in mir aus meiner Kinderzeit.
Dieses Modell gibt es ja auch, das Erwachsenen-Ich, das Kind-Ich oder das innere Kind in mir.
Ja, aber diese inneren Kinder und dieses Kind-Ich sind letztendlich Gefühlsladungen, sind emotionale Ladungen, keine kleinen Wesen, die in mir ihr Unwesen treiben. Aber manchmal hilft dieses Gefühl, so für die Kleine in mir, für den Kleinen in mir zu sorgen. Und mir hilft dieses Bild und ist wichtig, um damit fühlend nach innen zu gehen.
Genau. Wir sind jetzt eigentlich ja immer noch bei Menschen, die kein Schuld- und Schamgefühl empfinden. Und jetzt ist ja die Frage, Frau Paquet, wie geht denn eine Gesellschaft damit um, dass es Menschen gibt, die kaum oder gar kein Scham- und Schuldgefühl empfinden?
Liebe Frau Büller, wir saßen ja gerade zusammen mit der Süddeutschen in der Hand und haben uns darüber unterhalten. Und das ist schockierend, Wir haben gerade die jüngsten Ereignisse in Syrien, wo verschiedenste Länder mit ihren Interessen eine verheerende, eine katastrophale Situation kreieren. Wir sehen diese Auswirkungen unserer Welt. Wir fühlen uns ohnmächtig. Wir sind fassungslos. Wir sind wütend. Ja? Und wir können ja oft nicht direkt eingreifen, es sei denn, wir haben irgendwo eine diplomatische Funktion oder was auch immer. Ja? Ich plädiere dafür, dass wir genau den Teil, wo wir stehen, einbringen an unserer Empathiefähigkeit, ja, an unserer Liebesfähigkeit. Auch unsere geheilte Scham- und Schulddynamik ist ein wichtiger Schritt im Gesamtgefüge. Ja, die schränkt uns so ein, dass wir uns nicht ganz in die Welt geben können. Ja, und wenn jeder wirklich ganz bewusst seinen Teil dafür dazu gibt, dann wird es eine große Kraft insgesamt. Ja, wir erinnern uns an die Schneeflocken, was ganz viele Millionen Schneeflocken braucht, um einen Ast zu bedecken. Und das ist mein Plädoyer für diesen Teil. Und letztendlich, wenn wir wählen gehen, auch zu schauen, sind das Menschen, die gewissenlos handeln, ja, oder sind das Menschen, die wirklich empathiefähig sind? Und das Grundplädoyer: hochempathische Menschen neigen zum stärkeren Scham- und Schulderleben, ja, und mit dem Gewissen verbunden ist die Fähigkeit zu lieben und empathisch zu sein. Und ein Forschungsergebnis aus dem genannten Buch von der Martha Stout ist: ein stark ausgeprägtes Gewissen ist ein Schlüssel für Erfüllung und Lebensglück. Ja? Menschen sind viel tiefer erfüllt, ja, wenn die zwischenmenschliche Begegnung wirklich empathisch leben können. Und ebenso damit verbunden ist ein höheres Potenzial für eine persönliche Weiterentwicklung. Viktor Frankl sagte ja immer so schön: Erfüllung steht auf einer höheren Ebene als der Erfolg.
Und gibt es ein zu viel an Gewissen?
An Gewissen eher nicht.
Aus therapeutischer Sicht?
Ja, also an Gewissen eher nicht. Ja, aber differenzieren wir: es gibt ein zu starkes Schuld- und Schamerleben durch die frühkindlichen Traumatisierungen. Und wir wissen, dass Menschen mit einer hohen Empathiefähigkeit einen hohen Anspruch haben an ihr eigenes ethisches und christliches Handeln. Die haben so ein manchmal doch sehr stark überhöhtes Idealbild. Ja, Frankl nennt ja auch immer Sein und Soll und den gesunden Spannungsbogen. Und wenn der Spannungsbogen zu sehr gespannt ist, dann stresst uns das auch, ja, dass wir unser Sein, so wie wir sind, liebevoller annehmen können, ein gesundes Selbstbild entwickeln und auch das Idealbild nicht so überhöhen von uns. Uns lernen, mit den eigenen Stärken und Schwächen annehmen zu können und liebevoll mit uns umzugehen. Das ist mein Grundplädoyer.
Und wie überzeugen Sie Menschen, dass sie sich diesen unangenehmen Gefühlen von Scham und Schuld stellen? Weil so war ja der Beginn auch Ihres Vortrages, dass es eher unangenehme Gefühle sind, denen Menschen sich nicht stellen, die sich aber zeigen in ihren Reaktionen.
Ja, also es gibt ja doch einige Menschen, die einen Widerstand gegen dieses Thema und diese Gefühle haben. Wer will sich selbst so sehen? Wer will sich selbst so erleben, so schwach und verletzlich? Ja? Und doch kostet diese Abwehr dieser Gefühle enorm viel Lebenskraft. Ja? Es macht uns hart. Ja? Manche Menschen werden richtig hart darin und behindert unsere innere Heilung. Und es braucht ein bisschen Mut, vor sich selbst und vor anderen einzugestehen, dass auch wir uns manchmal schwach, wertlos, beschämt und nicht liebenswert fühlen. Es ist Teil des menschlichen Werdens, ja. Und wenn wir von dieser vorgetäuschten Stärke loslassen und unsere Schwäche zulassen, dann ist es wie so ein Damm bricht, ja. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen übervollen Schrank Und der droht zusammenzubrechen. Und die stehen die ganze Zeit mit beiden Händen und halten diesen Schrank zu, haben sie ihre Hände nicht für ihr Leben frei. Und ihre ganze Lebenskraft fließt dahin und diesen Damm einfach brechen lassen. Es macht uns weicher. Und aus der Praxisarbeit weiß ich, dass sich Menschen unglaublich erleichtert fühlen, wenn sie Schuld und Scham zulassen und hindurchfühlen. Ja? Also unsere seelischen Verletzungen, die uns heute uns unangemessen schuldig und beschämt fühlen lassen, müssen auf einer anderen Ebene auch von einer mitfühlenden Menschenseele bezeugt werden. Wenn ich das immer mit mir rumtrage, bin ich und bleibe ich damit allein. Ja? Dass es da ein Gegenüber gibt, was sagt, ja, ich sehe, dass es dir geschehen ist. Ja, ich sehe, dass andere an dir schuldig geworden sind. Und dabei geht es darum, dass der Schmerz gesehen und mitgefühlt wird, ja, dass ein größerer Raum entsteht, wo dieser Schmerz sich weiter bewegen kann, und Mitgefühl ist eine starke Heilkraft, dass ich damit nicht ewig allein sein muss. Mhm. Und der Weg lohnt sich, denn es kann sich wie ein tiefer See anfühlen, aber es ist immer ein kleines Stück Befreiung und neuer Raum für unser Leben.
Schuld und Scham sind Gefühle, die unserem Gewissen dienen. Doch, jetzt haben wir schon gehört, die sich auch verselbstständigen können, die eine traumabedingte, also es gibt dann Ursprung oft in der Kindheit, eine Eigendynamik entwickeln, die sehr belastend sein kann und die unsere Entfaltung einschränken, die uns einschränken,
ja,
die oder der zu werden, wie Gott uns auch gedacht hat und wie Gott uns geschaffen hat. Und das sagen einem ja Menschen manchmal auch, ach, jetzt habe ich auch mal einen anderen Kern von dir gesehen. Du warst so ausgelassen, du warst so entspannt.
Kreativ.
Du hast dich so frei gefühlt, so kreativ. Genau, und Menschen haben ja Sehnsucht, da hineinzukommen. Und es gibt ja auch immer wieder in jedem Menschen Situationen im Leben, jedes Menschen, wo er sagt, ach, hier fühle ich mich frei, hier kann ich sein, wer ich bin und was ich bin und wie ich nun mal bin. Also wir haben jetzt die Schuld- und Schamdynamik beleuchtet. Und jetzt ist so die Frage, Frau Paquet, was sind denn wichtige Schritte jetzt auf dem Weg der Heilung, des Heilwerdens, dass uns ja von dieser Schuld- und Schamdynamik, dass uns das nicht mehr so in der Hand hat, weil dass wir Schuld und Scham gänzlich ablegen, darum geht es ja nicht.
Ganz genau, also das gesunde Schuld- und Schamempfinden soll nicht wegtherapiert werden, sondern wirklich entwicklungsfördernd bleiben. Aber mir kommt, während Sie so erzählen, so eine Geschichte in den Sinn von der Steinpalme, dass eine junge Palme am Strand steht und dann kommt ein Mann und er ist total aggressiv und wütend und nimmt einen Stein und drückt es der jungen Palme in die Krone hinein. Und es ist ein schwerer Stein und die Palme ist noch ganz jung und ganz klein. Und die glaubt, sie muss jetzt sterben unter diesem Stein. Und sie windet sich und sie quält sich. Und dann nimmt sie ihre ganze Kraft zusammen und wächst um den Stein drumherum und wird immer stärker und schafft es auch, im Stamm nach oben zu wachsen und wird eine große, stolze, prächtige Palme. Und was niemand mehr sieht, dass sie diesen Stein, diesen schweren Stein in ihrer Krone weiterliegen hat. Und ich glaube, das passt einfach ganz gut hier zu diesem Thema Schuld und Scham. Das ist wie ein schwerer Stein, wenn wir das so überstark empfinden aus unseren frühkindlichen Prägungen und Erfahrungen heraus. Und das Plädoyer, dass wir eine stolze, schöne, stattliche Palme, ein stolzer, ein selbstbewusster Mensch werden können, der sich in die Welt einbringt, ja, der trotzdem, das ist also das logotherapeutische Credo schlechthin, trotzdem heil werden kann, heil sein kann, ja. Auch wenn der Stein da auch liegen bleibt, aber es gibt etwas Größeres, etwas Stärkeres. Und ich möchte drei Schritte zu diesem Heilungsweg nennen. Und der erste wichtige Schritt ist, dass wir diesem Thema Aufmerksamkeit geben. Alles, was unbewusst abläuft, kreiert unbewusste Effekte. Ja, wir kreieren zwischenmenschliche Konflikte. Wir kreieren, dass wir uns an bestimmte Dinge nicht heranwagen, bestimmte berufliche Schritte nicht gehen. Ja, es gibt Menschen, die trauen sich keine Kinder zu aus diesen Gründen. Ja,
wieso sagen Sie, wir kreieren unbewusste Gefühle?
Wir kreieren unbewusste Effekte. Also alles, also wenn die Schuld- und Schamdynamik im Verborgenen abläuft, dann hat das Effekte im Außen. Einen zwischenmenschlichen Konflikt oder ich bewerbe mich an einer Arbeitsstelle nicht, die ich eigentlich tun würde, weil ich es mir nicht zutraue. Und das ist ein Effekt, der entsteht aus dieser Dynamik. Aber es läuft halt alles unbewusst ab, solange ich das nicht erkenne. Und nicht selten wirkt es aus diesem Verborgenen destruktiv, also nicht besonders lebensfördernd oder sogar zerstörerisch. Ja? Also eine Person, die das Abwehrmuster hat, aggressiv zu werden, wenn sie sich schuldig oder beschämt fühlt, können Sie sich ja vorstellen, was das für zwischenmenschliche Konflikte und auch Ablehnung dieser Person entsteht dadurch.
Also genau. Wir kreieren dadurch unbewusst auch Lebenssituationen.
Ja, also diese Schuld- und Schamgefühle sind ja zirkulierende Schmerzemotionen in unserem Nervensystem. Und die liegen ja da nicht, sage ich mal so, also im Bild gesprochen, liegen ja nicht so ganz brav und ruhig, sondern die sind ja in Bewegung in unserem Nervensystem, ja. Und die haben ja auch eine gewisse Ausstrahlung. Und wir treffen auf einen Menschen, der auch wieder seine Thematiken in sich hat und das begegnet sich nonverbal. Und dann entstehen natürlich daraus auch Situationen. Das ist das, was wir mit Kreieren nennen. Nicht etwas Kreatives, sondern etwas, was unbewusst abläuft und geschieht. Ich möchte Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, ein paar Fragen mitgeben, um dieses Thema ein bisschen in sich zu untersuchen. Wann empfinde ich Schuld und wann empfinde ich Scham? Welche Auslöser lösen diese Gefühle aus? Ja, Sie werden merken, dass das auch viele kleine Auslöser sind. Und wie alt fühle ich mich dann, wenn ich mich schuldig und beschämt fühle? Einfach nur mal zu erkennen, ohne dass das jetzt genau stimmen muss. Ja, Sie fühlen sich vielleicht beschämt und einfach die Frage, wie alt fühle ich mich jetzt? 8 Jahre alt. Einfach nur so ein Bewusstseinsprozess. Können Sie, auch wenn Sie diesen jüngeren Teil in sich spüren oder sagen, ich fühle mich jetzt, als wäre ich 8 Jahre alt, können Sie gleichzeitig den erwachsenen Teil in sich spüren, der sich jetzt um diesen jüngeren Teil kümmern kann, der sich gerade schämt oder schuldig fühlt? Und ich sage dann immer so, kann der erwachsene Teil die inneren Arme um diesen jüngeren Teil legen? Untersuchen Sie einmal, wie habe ich mich als Kind im Kontakt mit meinen Bezugspersonen gefühlt? Gleichberechtigt, abgewertet, nicht wertgeschätzt, beschämt? Wie wurde mit mir umgegangen? Und was tue ich heute alles, um Schuld- und Schamgefühle zu vermeiden? Wie gehe ich mit mir selbst um, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Wie rede ich da mit mir selbst? Ja. Und ein Kernsatz zu dieser Bewusstwerdung, erst was ich erkenne, kann ich verändern. Erst was ich bewusst fühle, kann sich weiter bewegen und lösen. Also das mentale Erkennen ist eins und das gefühlsmäßig Kontakt dazu bekommen, ist der zweite notwendige Schritt. Zweiter Punkt zu dem Thema ist die liebevolle Zwiesprache, mein Herzstück. Schmerzhafte Schuld- und Schamgefühle sind ebenso wie andere Gefühle gespeicherte emotionale Ladungen in meinem Nervensystem. Das heißt, wenn ich als Kind extreme Schuld und Scham empfunden habe und ich hatte niemanden, der mir geholfen hat, dass ich diese Gefühle lösen konnte, wo ich den Raum dafür hatte, musste ich die wegdrücken. Ja, diese Gefühlsladungen durch innere Anspannung drücke ich die weg, aber die bleiben in meinem Nervensystem. Die brauchen Raum, um sich weiter zu bewegen. Ja. Und deshalb geht es darum, ihnen Aufmerksamkeit und inneren Raum zu geben, damit sie sich auf dieser tieferen Ebene auch in meinem Nervensystem, meinem emotionalen System lösen können. Und dieser körpertherapeutische Prozess der liebevollen Zwiesprache beschreibt, wie wir diese schmerzhaften Gefühle von Schuld und Scham willkommen heißen können, ja, in einen Raum geben, sie zulassen und fühlen können, bei ihnen bleiben können, bis sie sich lösen, ja, bis das heilt. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, wie wir unter, ich sag mal, unter diesen Gefühlen, im Bild gesprochen, unter diesen leidvollen Gefühlen gibt es noch etwas zu finden, was uns stärkt im Leben. Gefühle wie Gelassenheit, Vertrauen, uns frei zu fühlen oder einen tiefen inneren Halt. Ja? Und diese Gefühle dann so zu integrieren. Sie können sich vorstellen, dass Sie diese lebensfördernden Erfahrungen nehmen den Platz ein, wo vorher die Schuld und Scham war. Also die liebevolle Zwiesprache ist ja eine Hilfe zur Selbsthilfe. Ich kann diesen Prozess, wenn ich jetzt in einer Situation bin und ich merke, ich bin beschämt, kann ich lernen, wie ich da einfach durchgehe. Es sei denn, es ist überstark, dann kann ich für eine Zeit therapeutische Begleitung brauchen. Also jedes Mal, wenn ich mich so aufmerksam meiner Schuld- und Schamdynamik zuwende, heilt sie ein Stück. Und wir gewinnen gleichzeitig ein Stück mehr inneren Boden, Stärke und Unabhängigkeit. Ja, also Schuld, Scham und Selbstablehnung und damit heilen zu befassen, sind zentrale Themen, um tiefe Abhängigkeitsmuster in uns zu lösen. Also in uns gespeicherte traumatische Erfahrungen, insbesondere mit Schuld- und Schamgefühlen, ist doch etwas, was meiner spirituellen Leben zwischen mir und meinem Gott steht. Ja? Deshalb ist Traumatherapie auch so wichtig, dass der Weg frei wird für eine tragende, gefühlte Spiritualität. Das ist nochmal ein eigenes Thema, aber war mir einfach nochmal wichtig zu nennen. Schuld- und Schamdynamik zu heilen hat viel mit einer befreiten, tragenden Spiritualität, mit einem Fühlbarwerden um Gottes Liebe zu tun. Genau, da fehlen mir schon die Worte. Als dritter Punkt, Selbstmitgefühl. Ich liebe dieses Wort, Selbstmitgefühl. Allein dieses Wort tut schon gut. Das ist eine große Kraft. Und ich mag Ihnen sagen, liebe Hörer und Hörerinnen, hören Sie auf, sich noch zusätzlich dafür zu bewerten, dass Sie sich schämen oder schon wieder schuldig fühlen. Das wäre ja so, als würden Sie in eine Wunde noch einmal hineinstechen. Also stecken Sie Ihr selbstbewertendes inneres Messer wieder weg. Und Sie können jedes Mal, wenn Sie emotionalen Schmerz empfinden, auf diesen leidenden Teil in sich mit Mitgefühl und Verständnis schauen. Ja, ich verstehe dich. Ich bin bei dir. Du darfst mir deinen Schmerz zeigen. Ich bleib da und ich halte dich. Und vielleicht fällt es Ihnen manchmal dabei schwer, Mitgefühl zu empfinden. Doch das Wichtigste ist die Entscheidung dafür, Verständnis für diese, ich sag mal, verletzten Teilchen in sich aufzubringen. Sie müssen es nicht unbedingt fühlen. Ja? Also was geschehen ist, liegt nicht in Ihrem Freiraum. Auch Ihre emotionalen Reaktionen liegen nicht in Ihrem Freiraum. Doch in Ihrem Freiraum liegt, wie Sie damit umgehen, was Sie daraus machen. Machen Sie sich bewusst, Sie haben damals wirklich gelitten und Sie waren alleine damit. Und Sie können nichts dafür. Es war schlimm genug. Und jetzt lassen Sie sich nicht mehr allein. Jetzt gibt es einen erwachsenen Teil in Ihnen, der sich um diese verletzten Teilchen kümmern kann. Würden Sie denn einen lieben Menschen, der ganz schmerzerfüllt zu Ihnen kommt, wegschicken und ihn verurteilen? Sicher nicht, ja? Und behandeln Sie Ihre jüngeren verletzten Anteile und Gefühle genauso wie den liebsten Menschen in Ihrem Leben. Und ich mag Ihnen auch sagen, orientieren Sie sich immer mehr hin zu Menschen, die Ihnen das Gefühl geben, dass Sie wertvoll und angenommen sind, dass Sie sein dürfen, wie Sie sind, ja? Und bemerken Sie mitunter auch Ihre Tendenz, an Menschen zu rütteln, dass Sie ihnen die Wertschätzung geben, wo es das nicht gibt, ja. Beim Metzger gibt es keine Milch, ja. Gehen Sie in die Molkerei, um Milch zu bekommen, im Bild gesprochen, ja. Lassen Sie los bei Menschen, die Ihnen diese Wertschätzung nicht geben können. Und mein Abschluss, entdecken Sie Ihre eigene Unschuld wieder, Ihr reines Herz, Ihre wunderbare Einzigartigkeit als Kind Gottes.
Und manch einer wird sicherlich sagen, Frau Paquet, dass er es auch kennt, Situationen, wo er sagt, da hat sich was verändert, da habe ich mich früher immer geschämt, da habe ich eine Festigkeit erhalten, da ist in mir Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein gewachsen, Fehler, die ich mir nicht mehr so übel nehme, ich weiß mich getragen und geliebt von Gott und auch meinem sozialen Umfeld. Wie Sie eben gesagt haben, suchen Sie sich auch Menschen. Es braucht auch Menschen, wo wir wissen.
Die glauben, ja.
Genau.
Also diese drei Schritte, die Bewusstwerdung. Ich komme nicht drum rum, mich auch diesen Gefühlen zu stellen, weil das ist einfach wirklich eine hohe emotionale Ladung in uns. Und gleichzeitig aber auf dieser nährenden Ebene erst mit mir selbst Mitgefühl zu spenden und auch mit Menschen zusammen zu sein, die diese Mitfühlfähigkeit haben. Also das alles ist ein ganz heilsames Paket.
Und dass Sie dieses heilsame Paket, auf welcher Seite Sie es aufschnüren, für sich entdecken, das wünschen wir Ihnen. Schuld und Scham, zwei ungeliebte Gefühle. Peggy Paquet, Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache, sagt, dass Schuld und Scham auch ein Aufruf sein können und auch ein Tor sein können, wenn wir diese Gefühle ja erspüren und ihren Ursprung erspüren und durch gewisse Prozesse des inneren Heilwerdens, dass wir dann in eine innere Freiheit kommen.
Genau, also wir müssen jetzt nicht Schuld und Scham im Übermaß produzieren, damit wir sagen, ja, ich gehe dann in meine innere Freiheit. Aber wenn sie schon einmal da sind, dann kann ich sie fruchtbar machen für mein Leben. Ja, wenn ich durch diese Prozesse gehe, lerne für mich zu sorgen, dann können sie mich zu einem so tragenden Vertrauen führen, wie ich es ohne sie vielleicht nicht erfahren hätte. Wenn es schon da ist, dann kann ich es für mein Leben fruchtbar machen, für mich und für das meiner Mitmenschen.
Und Sie haben ja auch gesagt, das sind Gefühle, die eher unbewusst in uns sind. Und Sie haben uns eingeladen, achtsam zu sein in den nächsten Tagen. Wo kommt ein Schamgefühl hoch? Und wir dürfen auch mit diesen Schamgefühlen immer hingehen zu Gott, unserem Schöpfer, und einfach auch da
uns mit Gott. Leib und Seele, wirklich auch mit Körper, Gefühl und Seele hingeben. Der Prozess der liebevollen Zwiesprache ist ein zutiefster Hingabeprozess. Aber ich mag halt mit so, auch mit dem Leib, den vergessen wir zu oft hier.
Und dass wir uns da vertrauensvoll dann auch immer wieder auch Gott bitten, uns da durchzuführen. Und wenn Sie die Methode der liebevollen Zwiesprache interessiert, wenn Sie sagen, ja, das möchte ich vielleicht auch einfach nochmal nachhören, weil Sie haben die Sendungen eben gerade nochmal erwähnt, Frau Paquet, das war im September und Oktober 2017. Und wir wissen ja auch aus der Seelsorge heraus, auch in seelsorgerlichen Gesprächen oder wenn wir auch vielleicht uns einem Priester anvertrauen, oftmals ist es mit Emotionen verbunden. Wir haben eine übergroße Scham, auch überhaupt erstmal zur Beichte zu gehen. Das hält auch viele Menschen einfach auch davon ab, dieses doch befreiende Medikament Beichte, dieses Sakrament in Anspruch zu nehmen. Vielleicht sehen Sie auch diesen Vortrag, wenn wir jetzt so ganz viel über Schuld und Scham gesprochen haben, wenn Sie vor allen Dingen die Scham überwinden können, dass Sie dann auch das befreiende Sakrament der Beichte sich noch leichter zur Beichte gehen lässt. Das so vielleicht auch als ein Impuls.
Und dann noch bewusster sind mit Schuld, mit diesen Themen Schuld und Scham.
Auch anderen Menschen und, gegenüber, uns gegenüber.
Ja, ja. Und das ist ja so, das, was ich so liebe an dieser Arbeit, auch mit der liebevollen Zwiesprache. Alles, was wir tun, ist einen Raum zu öffnen, wo Gott wirklich heilend wirken kann. Dieses Heilen dieser Emotion, das tun wir ja nicht. Wir schaffen den Raum. Und es wirkt diese heilsame Kraft immer in uns, wenn wir uns zuwenden.
Ja, danke schön, Frau Paquet. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Und ich danke Ihnen auch, dass Sie ja wissen, dass unser Angebot, auch Radio Horeb, dass es grundsätzlich ja nichts kostet, wir aber ein rein spendenfinanziertes Radio sind. Wir bekommen keinerlei Kirchengelder. Danke für Ihre finanzielle Unterstützung, dass auch Interviews und Sendungen wie diese mit Peggy Paquet über Schuld und Scham, zwei ungeliebte Gefühle. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Kraft und Segen auf Ihrem Lebensweg und viel Mut.